Ja, hallo David. Willkommen zur dritten Folge des Matrix Podcasts, dem professionellsten deutschsprachigen Magento-Podcast.
Absolut. Schönen guten Tag, Torben. Freut mich. Schön, dass wir es jetzt schon das dritte Mal geschafft haben.
Jo, das sollte ein kleiner Hint sein auf die Soundqualität der letzten Folge. Wir arbeiten auf jeden Fall dran, uns da stetig zu verbessern. Ich glaube, du hast auch noch einen LinkedIn-Post geschrieben, wo du genau darauf eingegangen bist. Es geht also auch mal darum, etwas vielleicht falsch zu machen und sich dann halt zu verbessern.
Ja, das ist ja so ein bisschen Learning by Doing, ne? Und das Feedback, das man ja bekommt, ist ja auch, also nicht nur Sound war kacke so, sondern, also so und so schlimm war er jetzt auch nicht, aber der hatte auf jeden Fall, der Sound in Episode 2 war nicht der beste. Daraufhin haben wir aber noch ein bisschen geschraubt, ein bisschen alte Settings wieder genommen und vielleicht auch ein bisschen Technik investiert. Und ich hoffe, das zahlt sich jetzt auch aus in der neuen Folge.
Jo, davon glaube ich, gehe ich aus. Ich sage jetzt auch mal, mit Veröffentlichung dieser Folge lade ich die zweite Folge nochmal mit anderen Settings hoch und hoffe, dass wir sie noch etwas verbessern können. Also falls vielleicht einige die zweite Folge noch nicht gehört haben oder abgebrochen haben, weil es für sie persönlich nicht so war, dass man es anhören wollte, vielleicht gerne nochmal reinhören und nochmal probieren.
Hervorragend. Über was sprechen wir denn heute?
Genau, also ich habe mein Thema immer für uns mitgenommen. Was ich ganz spannend fand, hatte ich gestern gelesen. Ich glaube, der Jamie Huskisson von JH hat es einmal veröffentlicht. Da war ja die Call for Papers, über die wir berichtet hatten, für die Meet Magento UK. Und ich glaube, die sind ziemlich überrascht gewesen, wie viele Einreichungen es gab. Also wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, glaube ich, waren es über 100 Einreichungen, also individuelle Einreichungen, keine doppelten. Ja. Und es waren dreimal mehr Frauen im Vorjahr als im Vorjahr haben Talks eingereicht. Ich finde, das ist ein sehr gutes Zeichen quasi, dass auch nicht nur, dass da schon ein bisschen Diversität vorherrscht, um da ein breites Feld anbieten zu können. Ich glaube, es gibt nur 18 Slots für Speaker. Also die müssen jetzt, haben jetzt einen krassen Job vor sich, da bestimmt auch einige potenziell sehr interessante Sachen abzusagen, um da wirklich ein stabiles Programm auf die Beine zu stellen.
Also 100 Einreichungen bei 18 möglichen Slots ist ja schon, und wenn man da jetzt eine 50-50-Mischung machen möchte in Form von gleich viele Frauen wie Männer, das wird auf jeden Fall sportlich, glaube ich. Super interessant. Ja. Ich finde das merkt man ja eh gerade in der Magento-Community mit diesen ganzen, ich weiß gar nicht, wie der offizielle Titel ist, aber ich weiß, dass Tin Lan und Xenia von Molly super häufig diese Women in, ich weiß gar nicht, ist das, wie sich das nennt, aber so Women in Tech-Veranstaltungen machen, wo sie einfach zusammen ein Stück weit Abendessen gehen oder ein Event machen, wie so ein Meetup machen, aber das ist jetzt in den letzten Mal, ist das meistens verbunden gewesen mit so einem Abendessen und dann sitzen da so 15, 20 Frauen zusammen und sprechen über ihre Rollen in der Community und im Tech-Umfeld. So genau weiß ich ja, müssen wir vielleicht mal jemanden einladen, der da schon mal war. Aber genau weiß ich gar nicht, über was sie so sprechen. Ist aber cool, das zu sehen. Und gefühlt, jedes Mal, wenn ich da so ein Bild von sehe, sind da immer mehr Frauen dabei. Also ist schon sehr wertvoll, glaube ich, auch.
Ja, sehr cool. Aber ja, gute Idee. Vielleicht können wir da mal jemanden erwischen, der mit uns sprechen kann, uns da mal abholen kann.
Ja. Hast du denn, wichtig ist ja, hast du denn auch einen Vortrag eingereicht bei der Meet Magento?
Ja, habe ich. Aber ich habe mir da jetzt auch nicht groß Hoffnung gemacht, sag ich mal. Ich dachte, ich probiere es einfach mal. Falsch ist es ja nie. Wie sieht's bei dir
über
aus?
Über was denn?
Ja, das
oder ist das hier das große Secret jetzt?
Das ist das große Secret. Ich hab's sehr offen gelassen. Vielleicht hatte es auch ansatzweise was mit diesem Podcast zu tun, aber mehr verrate ich nicht.
Oh, das ist ja wild. Ja, ich kann ja leider nicht kommen. Ich bin im Urlaub. Das ist, wie es ist. Aber man kann auch nicht jede mitmachen.
Da bin ich schlecht geplant.
Ja, sagen wir mal, ein bisschen Urlaub machen ist auch mal okay. Nee, genau, also die lasse ich ausfallen, aber ich glaube, gefühlt bei allen anderen Konferenzen, die jetzt so anstehen, werde ich dabei sein, zumindest die größeren. Ja. Wichtiger.
Hast du denn vor, ja, bei den Mage Titans Groning was einzureichen? Ich glaube, das Call for Speakers ist auch da gerade offen.
Oh, das ist gut, dass du das erwähnst. Ich, ja, auf jeden Fall. Ich hatte ja beim letzten Mal, glaube ich, auch erzählt, oder irgendwann, gefühlt habe ich das jetzt schon 15 Mal erzählt, aber ich glaube, meinen ersten englischen Vortrag oder englischsprachigen Vortrag habe ich gehalten bei der Meet Magento Groning, also ja dieser Lightning Talk, 15 Minuten.
Ja.
Eine völlige Katastrophe. Ich würde das gerne nochmal machen. Genau, habe das völlig verdrängt, dass der Call for Paper ja offen ist. Ja, schreibe ich mir auf, will ich auf jeden Fall machen.
Sehr gut.
Aber du warst ja jetzt auch auf einem Event, ne?
Ja, um hier zeitlich das richtig einzuordnen, bist du zuerst dran, denn du warst auch auf einem Event. Es hatte nicht ganz so viel mit diesem Podcast zu tun, aber es ist vielleicht trotzdem ganz spannend zu hören, denn du warst nämlich auf dem, ich musste mal nachgucken, wie es ganz offiziell heißt, es heißt Shopware Community Unconference.
Genau.
Und es wird bei FireGentoo veranstaltet, ähnlich wie die Mage Unconference. Ja, genau. SCUC ist die Abkürzung, ist auch in Köln. Was konntest du da mitnehmen?
Also erstmal war das mein allererstes Shopware-Event. Und ich finde, gerade im deutschsprachigen Raum ist der Shopware der kleine Bruder so ein bisschen von Magento. Nicht nur, was die Technik angeht, da ist beides mehr oder weniger die gleichen Komponenten mit PHP, MySQL, klassische PHP-Applikation. Gleichzeitig ist es aber auch ein Open-Source-Projekt, gleichzeitig ist es auch ein Monolith. Also da geht schon sehr viel in eine ähnliche Richtung. Genau, und Rico bei uns ist ja super aktiv und veranstaltet ja auch die Skook mit. Und ich würde da gerne ein bisschen mehr reinschnuppern in auch diese Community. Deswegen habe ich gesagt, ich gehe da mal hin. Mhm. Witzigerweise ist es exakt das gleiche Event wie die Magento Unconference. Nur sind eben die Leute ausgetauscht. Aber ansonsten, wer schon mal auf einer Magento Unconference war, die Pre-Party ist am gleichen Ort, die After-Party ist am gleichen Ort, die Konferenz ist am gleichen Ort, der Ablauf ist der gleiche, die Organisatoren sind die gleichen. Es ist wirklich unfassbar lustig, das so zu sehen. Genau, das Einzige, was ausgetauscht ist, sind die Leute. Und da habe ich mich, also ich habe mich nicht erschrocken, aber ich habe mich war positiv überrascht, dass sehr, sehr viele auch sehr, sehr viele Leute, die man dem klassischen Magento-Umfeld zugeordnet hätte, auch bei der Skook vertreten waren. Da ganz viele alte Bekannte getroffen. Was dann natürlich dazu geführt hat, dass man relativ schnell auch einen Draht zu neuen Leuten gefunden hat. Also das war echt interessant.
Ja, ich glaube, gerade zu dem Ende von Magento 1 oder dem offiziellen End of Life von Magento 1 sind ja recht viele aus der Magento-Community Richtung Shopware 6 gewandert, weil Shopware in dem Moment auch, gerade Shopware 6, glaube ich, wurde gerade gelauncht, sehr gutes Marketing gemacht hat. Ein vergleichbares Produkt, wie du gerade sagtest, ist zum großen Teil. Schon ein austauschbares Produkt auch. Beide Systeme sind, wenn man halt im gleichen Feature-Scope unterwegs ist. Von daher, glaube ich, sind viele wirklich rübergewandert und so hat man sie vielleicht im Magento-Umfeld zugeordnet, jetzt sind sie vielleicht im Shopware-Umfeld oder einfach in beiden Technologien unterwegs. Ist halt vollkommen legitim.
Ja, genau. Also das würde ich voll so unterschreiben. Ich glaube, tendenziell ist auch die Learning-Curve, die man so als klassischer Entwickler so hat, bei Shopware deutlich geringer als bei Magento 2. Ja, also wenn du gerade diesen Zeitpunkt nanntest, als so Magento 2 rauskam und dann irgendwie auch Shopware irgendwie interessant wurde, da haben sich, glaube ich, schon viele gesagt, okay, hier dieses Magento 2 jetzt zu lernen, ist einfach echt viel zu kompliziert, will ich auch irgendwie nicht mehr. Wenn ich auf der anderen Seite des Gartenzauns quasi etwas Vergleichbares habe, wo ich viel, viel schneller reinkomme. Ja, also das ist ja, ist auch von der Architektur sind es ja einfach andere Welten. So, ist ja auch für was anderes ausgelegt, ist jetzt gar nicht wertend gemeint. Aber das merkt man dann natürlich schon, zumal es halt vieles auch, ich glaube, einfach so auf Symphonie-Basis. Und das kennt man halt einfach, ne?
So. Ja. Anders ausgelegt, da sag, ich lass das mal unkommentiert, weiß ich nicht ganz genau, ob das so richtig ist. Aber was ich eher sagen wollen würde, ist noch, ich glaube, gerade durch Hyva, sag ich mal, was jetzt quasi das neue Frontend, sag ich mal, für die Open-Source-Variante eher ist, oder ein Default-Frontend, ich würde es als Default-Frontend bezeichnen, lehne ich mich, glaube ich, auch nicht allzu weit mit aus dem Fenster, macht auch den Einstieg zu Magento wieder deutlich einfacher und weniger komplex, als es damals der Fall ist, als es irgendwie anfing, ja, ich muss jetzt hier Require.js, Knockout und was weiß ich alles noch irgendwie da zusätzlich lernen, was ich in Magento 1 nicht hatte. Und ich glaube, gerade diese Komponenten, die es nur, oder UI-Components, also Sachen, die es nur in Magento gibt und nirgendwo anders, ich glaube, genau, ist es, glaube ich, sehr richtig, genau auf diese Komponenten zu verzichten. Und das war halt mit Shopware dann halt der Fall. Gerade wenn ich halt nicht ein großes Team dahinter sitzen habe, um das Wissen irgendwie breit aufzubauen, dann war das absolut ein guter Move, sag ich mal, denn woanders sich umzusehen. Und ich glaube, jetzt durch Hyva wäre es halt anders gewesen, wenn es Hyva von Anfang an gegeben hätte. Denn wären weitaus mehr Leute in der Magento-Community geblieben, die vielleicht jetzt nicht mehr da sind oder nur noch zum Teil da sind.
Ja, also ich glaube, Magento hat schon, oder die Community hat schon sehr, sehr viele Painpoints auch einfach gelöst. In dem Framework, ne, also so Frontend-Technologie ist so das eine. Ich finde, immer wenn man rein mit Backend-Komponenten arbeitet, sprich irgendwie mit der Dependency-Injection zu tun hat oder sonst irgendwie, oder das Layout-System, das sind alles Sachen, die auch schon von Haus aus echt cool sind, finde ich. Und die eine große Hürde, die ich jetzt noch sehe, ist irgendwie das Thema Admin-Backend, UI-Kram bauen. Also ich glaube, es ist nach wie vor so, dass wenn definitiv du ein einfaches Admin-Grid haben möchtest für deine Datenbanktabelle, die du vielleicht gerade erzeugt hast, dann ist die Mindestausführung von diesem Grid ist, glaube ich, 32 Dateien schwer. Also du musst 32 verschiedene Dateien irgendwie anlegen für dein Modul, um da so einen Grid zusammenzuzimmern. Da sind inkludiert sowas wie eine Composer.json, wie eine Registration PHP und ein Module XML. Aber dann natürlich auch das Model selbst und das Resource Model und so. Und dann diese ganzen XML-Schnipsel, die man überall braucht. Also das ist schon eine Pain. Das muss einfacher gehen. Ich glaube, das kann man auch ganz gut lösen. Auch in so einer Community, aber das wäre, ja, das ist noch so das letzte Übel, dass man irgendwie in den Griff bekommen muss, und dann ist, ja, aus so einer Entwicklersicht echt ganz cool, denke ich. Und auch nachvollziehbar.
Jo, da bin ich absolut bei dir.
Interessant war so, ich habe bei dieser Shopware-Unconference habe ich versucht, in die technischsten Talks zu gehen, und in die sich komplizierst, die sich am kompliziertesten sich angehört haben. Ich will da jetzt inhaltlich nicht viel von diesen Shopware-Themen erzählen, weil das hier auch nicht der richtige Platz ist, aber eine Sache ist mir tatsächlich aufgefallen, die so komplett anders zu der Magento-Community ist, und das war so, häufig wurden die Talks entweder von Shopware-Entwicklern selbst gehalten, was schon ganz cool ist, aber durch die nationale Nähe zu Shopware waren einfach immer super viele Core-Entwickler mit in den Vorträgen drinne. Ich habe ganz häufig so Nebensätze gehört, wie der Vortragende hat gesagt, naja, das und jenes ist noch nicht so geil in Shopware, oder es funktioniert gar nicht, oder hier gibt's einen Bug. Und dann gab's immer mal wieder so Situationen, wo sich dann ein Shopware-Core-Entwickler so halb gemeldet hat und rief dann so rein, ja, habe ich mir gerade notiert, habe ich hier für nächste Woche eingeplant.
Geil.
Also das ist so, okay, ist auf der einen Seite ist halt natürlich super cool, dass du da so ein bisschen einfach auf einem kurzen Dienstweg, in Anführungszeichen, auf so einer Konferenz was rüberrufen kannst. Das ist schon, also man ist da, glaube ich, sehr nah auch dran bei der Entwicklung von dem Framework selbst. gleichzeitig sorgt das natürlich auch ein bisschen dafür, dass so dieser Open-Source-Vibe gar nicht so aufkommt. Ja, in dieser Magento-Community sind wir es ja alle so ein bisschen gewohnt, dass Adobe und Magento, wenn sie was tun, es sehr, sehr langsam tun. Aber dass, wenn sich was bewegt, dass das aus der Community herauskommt. So, also sei es jetzt irgendwie, ich weiß nicht, kennst du noch dieses SMTP Modul, das wir früher immer, es gibt so ein SMTP Modul, um das zu unterstützen. Eigentlich Core Funktionalität von Magento sollte es sein. Mittlerweile ist es, glaube ich, auch der Fall, aber 2-3 Versionen zurück war das nicht der Fall. Jeder hat diese, ich glaube Mage Plaza war das, ne? Hat dieses Modul also installiert.
Mit 2.4.6 kam es endlich offiziell rein, aber der MPR dafür war ewig lang offen, hatte ewig viele Reworks und Adobe hat irgendwie nicht das Commitment gebracht, komm, wir bringen das jetzt eben fertig, sondern die Community musste es komplett durchschleusen, sage ich mal, bis es wirklich final drin war und alle Tests geschrieben waren, sage ich mal. Aber ja, jeder hatte das Mage Plaza Modul so als in seinem Core-Modul, sage ich mal, integriert oder als Core-Modul angesehen. Und das hast du denn bei solchen Veranstaltungen mit Shopware halt nicht, weil du halt den engen Draht hast und sagst dir hier, fuck, wie sieht's aus?
Ja. Aber die breaken auch gerne Sachen, ne? Also das habe ich jetzt auch so, also die, so im Sinne von breaking changes können passieren.
Ja, klar.
Also es kann auch mal, ja, sagst du so, na klar, aber wann hast du das letzte Mal in Magento ein breaking change gehabt, wo du gesagt hast, ich muss jetzt hier aktiv meinen Code anpassen, weil jetzt hier eine Funktion, die deprecated war, tatsächlich auch entfernt wurde.
Ja, okay. Also ich glaube, das ist schon ein bisschen länger her, da bin ich, glaube ich, bei dir. Aber es gibt schon Sachen und Momente, wo man sagt so, das geht jetzt nicht mehr. Also PHP wird mir jetzt spontan einfallen. Ich glaube, PHP 7 ist jetzt nicht mehr kompatibel.
Ja, okay, aber okay, alles gut, aber im Sinne von, wir haben jetzt irgendwie, ich glaube, es gab doch mal ein Controller-Interface, wurde doch irgendwie eingeführt und dann war irgendwie der Abstract-Controller war irgendwie deprecated und sonst was. Aber sowas fliegt ja nie raus.
Nee, das stimmt.
Also ob du das jetzt benutzt oder nicht, ist völlig Bums, weil am Ende wird sich nicht ändern. Also da ist so ein bisschen die Mentalität auch eine andere, fand ich.
Also du hast den Eindruck, dass Sachen wirklich auch schneller denn sofort entfernt werden und du quasi required bist, Sachen direkt ändern zu müssen mit dem Update.
Ja, ich bin eh der Meinung, dass Magento da immer so ein bisschen sehr konservativ ist. Im Form von ich meine, aus so einer Business-Sicht gibt es ja auch wenig Gründe, jetzt hier so einen abstrakten Controller oder was auch immer es dann ist, irgendwie so eine deprecated Funktion rauszuschmeißen. So, ja, man kann das ja da liegen lassen, das tut keinem weh und man forciert keinen Break. Gleichzeitig gibt es ja, keine Ahnung, bei Laravel ist es ja auch so, da gibt es ja so extra Tools und Services, die dir quasi dein Quellcode automatisiert upgraden auf eine neue Version und diese Breaking Changes für dich lösen. Das sorgt dafür, dass du halt immer einen sauberen Stand hast. So, und keine technischen Schulden. Ja, ist aber faktisch, ja, keine Ahnung. Da gibt es, glaube ich, Argumente in alle Richtungen. Ich fand das nur ein erkennenswerter Unterschied zu der Magento-Community.
Ja. Die Community kann in dem Fall nicht so viel dafür, aber ja, es ist ein Unterschied, dass der Core-Entwickler sich überhaupt einbringt oder man direkt einen Draht zu denen hat.
Genau. Ja, so, und dann war ich auf der kleinen Shopware-Community-Unconference in Köln und du bist in der Zeit aber ganz woanders hingeflogen, ne?
Jo, ich glaube, ich bin auch direkt das Wochenende, als die Unconference losging, bin ich weggeflogen. Es war auch eine sehr spontane Sache, sag ich mal. Also ich war auf der Adobe Summit in Las Vegas, hab mittwochs den Flug, glaube ich, gebucht, bin donnerstags nach Frankfurt gefahren, um Freitag in der Früh zu fliegen. Das war dann die ein oder andere auch private Herausforderung und ich musste eine Woche von meinem beruflichen Kalender irgendwie umstrukturieren, weil ich in dieser Woche dann halt komplett nicht so ganz
im Casino
war. Im Casino war. In einem Hotel, was auch...
Warst du vorher schon mal in Las Vegas?
Nein, ich war das erste Mal in Las Vegas und das war mein zweites Mal in Amerika. Aber das letzte Mal war mit 16. Von daher, oder sogar 15. Also schon ein bisschen her. Ja. Von daher war das alles irgendwie super aufregend natürlich trotzdem. Aber auch hier erstmal, ja, Sachen packen, los direkt und dahin und ja, schon sehr kurzfristig für so eine Reise.
Aber finde ich, ich mag ja sowas. Was war denn, wenn du, bevor wir jetzt hier zu diesen Adobe Summit-Themen kommen, die wahrscheinlich groß genug werden, was war denn das Wildeste, das in Las Vegas so passiert ist? Also man ist ja nie nur auf dieser Konferenz, sondern keine Ahnung,
ja.
Warst du irgendwie, warst du Bullenreiten, hast du irgendwie, warst du Schießen, warst du im Casino, keine Ahnung. Irgendwas wirst du ja
also auch getan erstmal, haben, oder? Ich glaube, du schaffst es nicht in einem Casino zu sein, weil alleine, also ich fand es erstmal, mit dem Uber vom Flughafen zum Hotel gefahren. Dann heißt es ja, Hoteleingang ist da, du gehst rein und stehst mitten in einem Casino. Und ich musste wirklich suchen, wo die Rezeption ist, wo ich meinen Schlüssel bekomme. Und selbst
musst du sie hat mir dann hinterher.
Er sieht mir, ja, ich muss den Zimmerschlüssel erspielen. Sie hat mir dann hinterher gezeigt, wo ich zu meinem Hotelzimmer gelange. Also es war dann so eine Seitentür an der Seite irgendwo, wo es dann quasi zum Treppenhaus oder zu, ja doch zum Treppenhaus ging. Und am nächsten Tag oder abends, ich habe mir abends was zu essen geholt und bin dann wieder zurück zum Hotel. Und ich bin da, glaube ich, wirklich zweimal im Kreis gelaufen, bis ich wieder gefunden habe, wo ich denn jetzt genau hin müsse, wo es zu den Zimmern geht. Und das ist, weil diese Größendimensionen sind halt einfach andere, als wir es hier gewohnt sind.
Und hast du denn noch Geld verzockt?
Bestimmt. Ich habe ein bisschen was gewonnen.
Das ehrlich? War
ich, sag doch.
Wie also viel?
Also am letzten Tag, das war am letzten Tag. Ich wollte nur, dann dachte ich, komm, jetzt so, ich probiere das mit Roulette mal aus und setze nur Farben. Das war so die Idee. Okay. Habe aber gesagt, ich mache das an so einem Automaten, weil ich zu wenig irgendwie da involviert bin, wie das genau geht und was weiß ich.
Okay.
Mit einem Automaten komme ich ja schon irgendwie zurecht. Aber die Herausforderung war erstmal vorher Geld abzuheben oder so ein entweder Bargeld zu haben oder so und sich so einen Bon zu ziehen, den man in den Automaten steckt. Um Guthaben aufzuladen, weil in dem ersten Automaten hat es irgendwie nicht geklappt. Da hieß es, jetzt klingelt es hier natürlich, aber das ist jetzt egal, dass es irgendwie die Abhebung nicht möglich sei. Dann bin ich nochmal zum anderen Automaten, ja, um $20 abzuheben, erstmal $10 Gebühren. Das waren dann also schon mal $30. Aber ich habe für $20 dann gespielt, habe an einem immer auf schwarz, beim anderen immer auf rot gesetzt, also zwei gleichzeitig. Und bin nachher mit $55 wieder rausgegangen. Also das war wohl in Ordnung.
Das sind ja Beträge, das ist ja...
Ja,
nichts schwerst nicht so vertretbar.
Echt, ja,
hast du jetzt hier irgendwie...
Ich bin jetzt nicht Millionär geworden. Karte
in die Hand genommen und...
Nein.
jetzt verdoppeln wir mal den Umsatz hier.
Nee. Ich habe da Basecom verzockt, sorry.
Ja, sorry, das war... aus Versehen.
Nee, alles ganz entspannt und am letzten Tag einfach nochmal, komm, ich probiere es jetzt nochmal aus. Das Charmante daran ist ja, dass man freie Getränke bekommt, die ja an sich in den USA auch nicht so günstig sind. Habe ich auch mit John von
Uber halt
noch ein Bier bekommen, ja.
Ah ja, guck mal.
Das war also ja Bier schon clever, war ne? Drin. Mehr habe ich nicht gefragt.
Das ist ja lustig. Ja, witzig. Und die Veranstaltung selbst,
ja,
die sofort, war nicht in einem Casino.
Der wildeste Punkt war, glaube ich, auf der Afterparty das Axtwerfen. Du hast gerade 3D getrunken, aber machst dann Axtwerfen auf eine Holzwand, um so eine Dartscheibe zu treffen. Das war, glaube ich, so das Wildeste, was es hier nicht geben würde.
Nicht in der Kombination mit Bier vermutlich.
Ja, da standen eigentlich auch Schilder, dass es irgendwie in dem Bereich eigentlich keinen Alkohol gibt, aber irgendwie war das doch der Fall. Vielleicht, weil es eine bezahlte, das, komplette gesehen, Veranstaltung in dem Raum da war.
Ja, ich hatte das auf so ein paar Bildern gesehen. Das sah ganz, ganz nett aus, ja.
Jo. Und zur Konferenz selbst.
Jetzt bin ich gespannt. Da waren ja aber viele, viele Abkürzungen gehört. Ich hoffe, die kannst du jetzt hier alle auflösen.
Abkürzung.
Ja, aber erzähl mal, auf welchen, also in welche Talks bist du gegangen und was war so das Interessanteste hinsichtlich Adobe Commerce und Magento Open Source natürlich.
Jo, ich starte nochmal einen Schritt davor, glaube ich. Also, was erstmal vorher, was ich mir so als Frage auch gestellt habe, ist so, wie groß ist eigentlich der Anteil an Commerce-Inhalten auf eine Adobe Summit, wo es schon was grundsätzliche Adobe-Portfolio geht? Klar hätte ich vorher gucken können, welche Sessions gibt es, und dann siehst du es ja irgendwie auch. Aber ich, ja. So richtig findest du es ja nur heraus, wenn du vor Ort bist, würde ich sagen. Und ich war positiv überrascht. Ich glaube, wären es mehr Commerce-Inhalte gewesen, hätte ich sie nicht alle schauen können, weil sie hätten parallel stattfinden müssen. Ah ja. Und das finde ich ist schon ein sehr positives Signal Richtung Commerce erstmal an sich.
Das ist ja tatsächlich ganz nett, weil ich hätte jetzt tatsächlich genau das Gegenteil erwartet, dass du sagst. Ich hatte so ein, zwei Slides gesehen, wo auch so Gesamtarchitekturen auch mal so abgebildet waren mit AEM und was auch immer es da alles noch so gibt. Und da war so Commerce das kleinste und versteckteste Kästchen, das man irgendwie zu sehen bekam.
Ja, also aber, auf ja, der okay. Keynote würde ich schon sagen, dann ist das quasi eine kleine Bubble am Rand, die irgendwo mit auftaucht in irgendeinem Kontext. Das schon. Aber wenn man jetzt auf die Sessions runtergeht und sich da seine eigenen Schedule in 2,5 Tagen Konferenz plus einen Partnertag irgendwie zusammensucht, ist in diesen 2,5 Tagen waren schon echt viele Commerce-Inhalte, sodass es doch einen wesentlichen Anteil natürlich eingenommen hat. An sich gibt es natürlich aber auch sehr viele Sessions. Ich weiß jetzt nicht, wie viele es prozentual zum gesamten Inhalt sind, aber das spielt ja auch keine Rolle. Wichtig fand ich einfach, war ein positives Signal, dass es vertreten war. Und was halt wirklich beeindruckend ist einfach, das ist eine Konferenz, da sind, ich glaube, 9.000 Leute circa vor Ort. Ich glaube, 15.000 streamen das Ganze dann nochmal oder kriegen im Nachgang die Aufzeichnung. Es ist schon ein großes Ding. Und was die Amerikaner da einfach können, ist halt einfach das zu organisieren und deswegen auch gerade der Standort in Las Vegas das hinzukriegen. Sei es in 90 Minuten irgendwie Frühstück und Mittag bereitzustellen und dich da überall stehen Leute, zeigen dir, wohin du gehen solltest, damit du an dem Buffet nicht in der Schlange stehst, damit das so abgearbeitet wird und funktioniert. Du musst nie warten. Es ist heiß, das Essen. Es schmeckt auch echt gut. Also ich glaube, in Deutschland hast du Angst, Catering für 200 Leute zu bestellen. Und die stellen da ja, Catering gut. Für, gut, von 9.000 Teilnehmern, vielleicht rechnen die irgendwie raus, dass nicht alle Mittag nehmen oder so, keine Ahnung. Aber sagt man halt, ja komm, hier steht Essen gerade für 5.000 Leute und das funktioniert einfach reibungslos.
Gut, fairerweise ist Las Vegas, die machen ja wahrscheinlich nichts anderes so, ne?
Die machen nichts anderes, nee. Die Shop Talk war die Woche davor da. Dazu kleine Anekdote, Ben Marx war auf der Shop Talk, war denn auf der Shopware Community Unconference und war am Montagabend auf der Commerce Pre-Party wieder da. Er hat selber gesagt, es ist ein bisschen crazy. Vielleicht einmal, um es einzuordnen, Ben Marx ist der ehemalige Magento-Evangelist, der bei Magento bzw. Adobe angestellt war und jetzt bei Shopware angestellt ist, aber immer noch sehr in dem beiden Ökosystem, sag ich mal, irgendwie präsent ist. Er muss sich schon immer wieder mit den Leuten da austauschen. Aber es ist Wahnsinn, wie viel man so viel unterwegs sein kann, ja.
Ja, er war ja schon immer so krass, ne? Ist ja auch. Also ich hatte ihn sogar auf der Unconference in Holland letztes Jahr, glaube ich, war das. Kam er auf einmal auch. So, stand er da. Ja, ich wollte mal vorbeikommen. So. Achso, okay. Ja. Das ist irgendwie absolut wild. Aber ja, ist cool.
Ja, von da war vielleicht das Shopware-Headquarter nicht allzu weit weg, aber trotzdem ist er halt irgendwie da gewesen und wohnt ja eigentlich auch nicht beim Shopware-Headquarter, sondern eben genau. In den Staaten.
Genau.
Ja, also das ist erstmal irgendwie geisteskrank. Mittwochabend war auch Afterparty, wo man 4.000 Leute, glaube ich, haben sie grob gerechnet, mit dem Bus halt woanders hingefahren wird. Und auch das ist halt kein Problem. In Deutschland würden Menschenmengen, denke ich mal so, ja, hier stehen die Busse, lauft mal irgendwie zu einem und sucht euch einen Platz. Und dann merkst du beim ersten Bus, ah, ich komme hier nicht mehr rein, ich muss mal zum zweiten irgendwie rennen, damit ich mich da anstellen kann. Und die haben alle einfach so Klicker in der Hand. Das klicken dann halt 50 Leute eben durch, laufen mal zu dem Bus und sagen dann dem 51. du läufst bitte zum zweiten Bus. Und das ist halt einfach durchorganisiert. Und ja, Las Vegas wird das halt definitiv können, weil ein Event nach dem nächsten ist. Aber ich glaube, auch in anderen Städten würden die das einfach hinbekommen, weil die einfach darauf ausgelegt sind, mit vielen Menschen in großen Dimensionen was zu machen. Genau, okay. Denn die Konferenz selber zu den Inhalten. Da hast du ja gesagt, ein paar Abkürzungen, was so meine Highlights waren oder in welchen Sessions ich war. Wo ich gerade dann denken musste, wo du sagtest, ja, da waren Shopware Core-Entwickler, ist natürlich auch dann bei einer Adobe-Konferenz, sodass da auch Adobe-Entwickler sind. Und das war für mich halt auch komplett neu, weil wir das, wie du auch gerade sagtest, einfach gar nicht gewohnt sind, irgendwie den direkten Kontakt zu einem Entwickler zu haben. Also wenn man das mal irgendwie hat, ist das immer sehr was Besonderes und kommt nicht allzu oft vor und auch in welchem Detail man diesen Kontakt hat. Was ich sehr gut fand, es gab da sogenannte Hands-on-Labs. Also da waren da quasi wirklich Computerräume aufgebaut, wo man anhand eines Tutorials, einem PDF-Dokument, bestimmte Sachen durcharbeiten konnte. Das war dann einmal der App-Builder, die B2B-Suite oder B2B für Adobe Commerce heißt es ja offiziell. Und die Edge Delivery Services, die jetzt gerade mit Commerce-Komponenten versehen werden. Da können wir gleich nochmal eher drauf eingehen. Aber das war unbedingt halt dann besonders gut, quasi genau bei diesen Punkten mal mit jemandem zu sprechen, der Entwickler ist, Rückfragen stellen zu können. Im Hintergrund standen auch noch 4, 5 weitere, die quasi damit vertraut waren. Und was auch der Fall war, dass sie sehr stark nach Feedback gefragt haben. Also auch so, was erwartet ihr noch in dem B2B-Umfeld zum Beispiel? Und das ist etwas, das kannte ich halt gar nicht, weil sonst ist so, ja, hier ist das Magento Open Source Umfeld, wir machen halt so ein bisschen, was wir wollen, wir können für MRs voten, welche gemerged werden sollen, und hier bewegt sich irgendwie Adobe Commerce auf der anderen Seite. Und das war dann für mich echt mal was Cooles, Neues.
Ich weiß damals, als Magento 2 sehr, sehr jung war, da gab es die Mage Titans in Manchester, und dort zuvor gab es ein Workshop über die UI-Components. Und da sind alle, also sind ganz viele reingegangen und alle sind rausgekommen und haben gesagt, boah, ist absolute Katastrophe mit den UI-Components. Können wir das nicht irgendwie sein lassen so? Die Antwort ist nein. Ja, nach wie vor nein. Aber da wurde auch aktiv nach Feedback gefragt und es wurde damals schon gesagt, Freunde, also ich weiß nicht, hier sind jetzt irgendwie 20 hochdekorierte Magento-Entwickler in diesem Raum. Alle mit jahrelanger Erfahrung in was auch immer, und keiner rafft's so richtig. Und dann war halt so die Aussage, naja, muss man halt ein bisschen Doku lesen, so dann versteht man es schon. Also
welche
Doku? Zum Sinne von ja, genau, welche Doku. aber die Aussagen damals waren so, war schon sehr enttäuschend. Deswegen muss ich gerade so ein bisschen schmunzeln, dazu sagt, sie haben auch aktiv nach Feedback gefragt. So, ja, okay. Gab es denn, also eine Sache, die mich ja am meisten interessieren würde, oder mit am meisten, auch im Zuge dieses Podcasts natürlich, wurde irgendwo Magento als Open Source erwähnt? Also Adobe Commerce und so, Haken dran, ja, da wird überall irgendwie alles rein integriert, aber Magento Open Source, gab es ein Magento-Logo oder hat irgendjemand sich mal versprochen und hat Magento gesagt, oder das würde mich ja so super, super interessieren erstmal.
Ich glaube, wurde es nicht. Also das Magento-Logo hast du auf jeden Fall nirgendwo gesehen und das heißt immer nur for Commerce. Also das ist schon der Fall, dass da nur von Commerce gesprochen wird. Punkt.
Ja, das ist ja so ein bisschen schade, ne? Also.
Ja, aber das hatte ich auch gar nicht, glaube ich, unbedingt erwartet. Auch wenn es natürlich irgendwie dazugehört und vielleicht auch interessant wäre. Aber dafür ist, glaube ich, das Event dann einfach zu groß, um es so weit da noch runterzubrechen zwischen den verschiedenen, es sind ja für die einfach Lizenzmodelle, sag ich mal.
Ja, aber ich finde, gerade weil es ja so ein großes Event ist, hätte ich jetzt gesagt, das ist ja ein allumfassendes Event in dieser Adobe-Welt. So, und dann hat man Adobe Commerce sicherlich als den einen Bestandteil für E-Commerce Integration, aber dann nicht Magento Open Source zu erwähnen, finde ich irgendwie ein bisschen, finde ich nicht gut,
ja.
Weil ja auch, wo kommt denn, ich meine, diese ganze, was Adobe ja damit tut, ist, es verpasst die Chance, die ganzen Open Source Contributions und die Arbeit in den jeweiligen Ökosystemen, in diesen Communities einfach nicht wertzuschätzen. Diese Chance hätte ja gut genutzt werden können. Weißt du,
das, um genau das zu tun. Wohl. Also, Vielleicht wurde es auch in gewissen Maßen, aber ich erinnere mich wirklich nicht dran. Also ich glaube, es war eher nicht der Fall, das stimmt. Ja, aber ich verstehe wohl, was du meinst. Das wäre eine Chance gewesen. Aber die Talks waren da eher auch so, also wenn es irgendwie Cases vorgestellt wurden, waren das halt Commerce-Cases, die halt neue Features beinhalten oder halt Features, die nur im Commerce verfügbar sind, um die es irgendwie grob ging. Ich glaube, das Grundgerüst, was Open Source quasi ist, wird eher als gesetzt angesehen. Und das werden dann die Sachen vorgestellt, die halt neu dazukommen. Und die neuen Sachen, die dazukommen, sind halt nicht in der Open Source Variante enthalten, weil es dort halt eigentlich keinen neuen Code mehr unbedingt gibt, außer eben PHP-Kompatibilität, Sicherheitsfixes oder Sachen von der Community. Und deswegen, glaube ich, findet es da leider keinen Platz.
Finde ich, ist eine Katastrophe in meinen Augen. Mein Commerce schön und gut, aber auch alle Commerce-Features, ich weiß, vielleicht kannst du gleich welche aufzählen, aber alles, was ich so aus Berichten gehört hatte von irgendwelchen Blogartikeln und Co., aber alle Features, die jetzt neu in diese Adobe Commerce Variante mit reinkommen sollen, sind eigentlich nur Integration in weitere Adobe Produkte. Und keine.
Das ist wohl richtig, mit Ausnahme der B2B-Module. Was ist PHP-seitige Entwicklung?
Okay. Was auch nochmal härter Commerce ist. Also.
Ja.
So.
Okay. Ich sag ja auch nicht, dass es richtig ist. Es ist nur so, wie es halt leider denn dort ist, ne?
Okay. Ja, Haken dran. Ist wie es ist, deswegen müssen wir alle mehr Mate.js tun, damit die Open Source Variante einfach ein bisschen weiter vorangetrieben wird. Und,
das auf jeden Fall.
Und dort die Features reinkommen. Okay. Kannst du ein bisschen was zu diesen Edge Delivery Services erzählen? Weil ich glaube, das war ja so eines der Killer-Features, das so ein bisschen vorgestellt wurde. Ich habe das auf ganz vielen Slides gesehen und auch, wie gesagt, in verschiedensten Blogbeiträgen versucht, das nachzuvollziehen. Für mich hat sich das so ein bisschen angehört, wie ist ein CDN mit so ein CDN on Steroids. Also was ich mir so vorstelle, und das ist wahrscheinlich absolut falsch, aber das stelle ich mir vor, ist, dass du quasi dein System hast, das ist so mehr, es kann headless sein, muss aber nicht, könnte auch ein Magento Monolith sein, so, oder ein Adobe Commerce Monolith, und den hängst du vor diese Edge Delivery Service Geschichte, und die wiederum sorgt nicht nur dafür, dass alles wie so ein CDN extrem schnell ausgeliefert wird, aber betreibt auch ein bisschen Magic dahingehend, dass zum Beispiel, keine Ahnung, Quellcode optimiert wird oder irgendwelche SEO-Sachen gefixt werden oder Images gefixt werden oder.
Ja, ich versuche das mal einzuordnen. Also, ich sage auch 100% durchdrungen, glaube ich, habe ich es auch immer noch nicht. Auch wenn ich das jetzt schon mal da in dem Hands-on-Lab, sag ich mal, ein bisschen mal ausprobieren konnte und auch zu Hause mir das vorher einmal angeschaut hatte, weil es halt vorher schon ein bisschen was vorgestellt wurde. Ja, im Wesentlichen ist es schon, würde ich sagen, ein CDN-Layer da vor deiner Commerce-Instanz, der quasi dein Frontend performant ausspielen soll, was auch wohl funktioniert. Und Edge Delivery Services ist jetzt auch nichts Neues im IAM-Kontext. Als Experience Manager gab es das auch schon. Es wurde jetzt nicht neu entwickelt für Commerce. Es wird jetzt bloß, glaube ich, weitergebaut, dass auch Commerce quasi darüber ausgespielt werden kann. Das Ganze funktioniert auch denn, soweit ich das verstanden habe, nicht ohne eine IAM-Lizenz. Also deine Commerce-Lizenz ist dann dafür ausreichend, das nutzen zu können. Und du kannst dann quasi dein Frontend darüber ausspielen, was auch ein eigenes Frontend ist. Und du kannst dann Commerce-Drop-Ins da drin platzieren. Und das sind dann deine Commerce-Features, sag ich mal. Also, dass du eine Produktdetailseite mit einem Warenkorb-Button und so weiter hast. Und Meta-Informationen auf dieser Seite hast.
Ja.
Und du kannst sowohl Luma-Komponenten nehmen, als auch PWA-Studio-Komponenten. Wie zum Beispiel gerade Warenkorb und Checkout darüber noch funktioniert, weil es halt noch keine Komponenten Luma-Base dafür gibt. Was ich noch interessant finden würde, ob das auch mit Hyva funktionieren würde, das habe ich aber noch nicht so, dafür das noch nicht hundertprozentig genug durchdrungen.
Wie sind denn diese Komponenten geschrieben? Also wie kann man sich eine Komponente, ist das so das eine AN-Komponente dann und muss das so eine Java-Sache oder?
Also setzt dir lokal, kannst du dir ein Projekt klonen, das ist bei GitHub, das ist auch Open Source verfügbar. Das kannst du dir quasi aufsetzen. Dafür gibt es auch eine Anleitung, wie du quasi das dann ausspielen kannst, auch mit Staging und Live-Umgebung.
Ist das dieses Helix-Kram? Helix heißt das doch, oder?
Ja, also Helix ist da ein Begriff drin. Was es genau dahinter bedeutet, kann ich dir gerade auch nicht sagen, leider. Du kannst dann auf jeden Fall aus einem Google Drive-Ordner heraus deinen Content pflegen und publishen mit einer Chrome-Extension. Und das halt auch zwischen Staging und Live differenziert machen. Was ein bisschen sehr wild ist.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja was wir alle wollen. Word-Dokumenten und Content pflegen.
Ja, das ist halt genau, das zielt halt sehr stark auf die Marketing-Richtung ab. Das Marketing findet das bestimmt super cool, dass sie das alles machen können. Aber was ich mir noch nicht erschließen konnte, war halt einfach, ja, wie kannst du da irgendwie später in die Fehleranalyse reingehen? Wieso wird jetzt meine Seite nicht angezeigt? Wieso erscheint der Inhalt da jetzt nicht? Also, du legst dann immer so quasi ein Bild kannst du hinterlegen, dann musst du so eine bestimmte Tabelle hinterlegen, dann muss was Bestimmtes drinstehen, eine bestimmte Syntax, damit das halt angezeigt wird. Und das sind immer Tabellen in einem Google Drive Sheet oder Google Docs Sheet, was in deinem Drive liegt. Und dann hast du halt daneben deine Applikation, die halt bei GitHub liegt, wo du halt reinkommittest, wenn du jetzt elementare Änderungen machen möchtest, wie halt, ja, ich möchte jetzt hier an der Stelle noch weiteren Content platzieren. Alles schon ein bisschen sehr wild. Und ich glaube, Fazit ist erstmal, das ist noch so weit am Anfang, dass es, glaube ich, noch nicht so hundertprozentig relevant für uns ist. Mal gucken, in welche Richtung sich das entwickelt. Es gibt auf jeden Fall schon Shops, die darauf laufen. Als Beispiel da kann man auf jeden Fall Maidenform nennen. Da kann man sich gerne mal den Shop anschauen. Ich finde, ja, der ist okay schnell. Aber ich konnte jetzt auch nicht die Werte nachvollziehen, die sie bei PageSpeed Insights irgendwie, oder die sie vorgestellt haben, kann ich nicht so bei PageSpeed Insights bestätigt wiederfinden. Und das konnte ich auch dort nicht. Weiß nicht, ob es an meinem Gerät lag, meiner Internetverbindung oder was auch immer. Wobei das eigentlich bei PageSpeed Insights müsste das ja sogar egal sein. Also kann ich nicht mal hundertprozentig sagen, ob es wirklich so gut ist, wie sie es dort angepriesen haben. Da würde ich immer noch einen anderen Frontend-Weg gerade präferieren. Und ich denke mal, es steht auch wirklich sehr am Anfang und man sollte es mal beobachten. Und ich finde den Shop von Maidenform auch nicht.
Ja.
Also ich finde, der ist nicht komplex und auch nicht wunderschön. Das sind halt viele Produkte und mit der Produkteteilseite, die halt basic aussieht.
Das war ja bei PWA Studio auch so, dass man immer irgendwie was zusammengeklempert bekommt und eine Momentaufnahme davon machen kann, wo es schnell ist, ist fein, aber das hat ja erstmal nichts zu bedeuten. Okay, also ich hatte im Nachhinein, ich weiß nicht, ob du das verfolgt hattest, auf LinkedIn hatte der Alexander Steireif einen Stream aufgemacht mit dem Josef Wilkommer von Tech Division. Und der hatte auch ein bisschen, und eigentlich zu einem ganz anderen Thema, das war so Thema, ist Magento noch valide oder sowas. Der Sepp hatte da eigentlich ganz nette Gedanken dazu geäußert, fand seine Aussagen echt cool. Eine davon war, dass er sagte, naja, wenn ein Händler nicht bereit ist, im ersten Jahr 100.000 Euro auszugeben für ein Adobe-Projekt oder für ein Adobe-Commerce oder Magento-Projekt, dann ist das eigentlich nicht relevant. Ja, auch ein bisschen bezogen auf die Größe von Tech Division, ne? Ich glaube, die sind ja irgendwie 150 Leute oder sowas mal mindestens. Also schon echt eine riesen Sache. Aber ich fand diese Zahl sehr interessant, wo die mal hier so reinschmeißen. Gefühlt würde ich dir auch für alle anderen Agenturen so ein bisschen unterschreiben. Auch im Hinblick auf diese ganzen Abbildungen, die man gesehen hat mit der Kombination von IAM und irgendwie Commerce und keine Ahnung was und der Tatsache, dass jetzt auch keine neuen Features einfach mehr in den Code reinkommen, sondern lediglich Integration in in andere Adobe-Produkte so.
Ja,
ist mir, glaube ich, also ist doch nicht
die
so
Zahl, verkehrt, die Zahl kann ich absolut nachvollziehen. Ich glaube, ich habe mir den Beitrag auch noch als Lesezeichen gespeichert und wollte auch noch mal reinschauen oder reinhören. Aber ja, den Betrag oder das Budget kann man auf jeden Fall unterschreiben. Ich glaube, das ist auch im Open-Source-Umfeld, ist das schon eine Größe, die man irgendwie investieren sollte, initial. Im Commerce-Umfeld, denke ich mal, ist die Zahl sogar eher noch deutlich höher.
Schön. Was war denn dein bester oder der Vortrag, der dich am meisten irgendwie abgeholt hat? Gab es irgendwie mal so ein Thema, wo du sagst, boah, das war echt ziemlich, hat irgendwie ziemlich gefetzt oder fandst du die Technologie gut oder weiß nicht?
Gut, das war eher ein Thema, würde ich sagen. Also Adobe hat ja das Generative Studio heißt es, oder Gen Studio vorgestellt, basiert auf Generative AI, Gen AI. Das fand ich schon sehr cool, also wie es quasi so Richtung Content, Strategie, Personalisierung, Kampagnensteuerung aus einem Tool herausgeht. Aber das ist halt so eher neben Commerce. Im Commerce-Umfeld, glaube ich, waren es wirklich die Hands-on-Labs, die mich da eher am ehesten, sag ich mal, irgendwie beeindruckt haben. Einfach dadurch, dass man es mal live ausprobieren konnte, engen Draht irgendwie hatte und mal direkt sprechen konnte. Im Commerce-Umfeld der Talks, würde ich jetzt, glaube ich, war einfach so okay, wo man die Sachen, die man gerade ausprobiert hat, vielleicht auch mal gezeigt wurden, die man dann aber schon mal direkt erlebt hat.
Ja, okay. Nun gut. Ich habe da ja, ich weiß nicht, wir sprechen da so drüber, ich habe da so mega gemischte Gefühle. Jetzt eigentlich von der ganzen Strategie, ich finde das echt nicht cool, dass halt diese ganzen Open Source Part so komplett vernachlässigt wird und alles auf dieses Commerce-Produkt gemünzt wird und irgendwie versucht, das überall rein zu integrieren, da so technologische Entscheidungen aufgezwängt werden. Kann mir auch nicht vorstellen, dass das cool ist, für welchen Adobe-Partner auch immer. Es war ja damals schon mit, jetzt muss man sich auf einmal mit PWA Studio irgendwie beschäftigen. Keiner hat eigentlich Bock drauf, weil man schaut sich das an und weiß schon, es ist irgendwie nichts. Ich weiß, du bist jetzt so ein bisschen, du musst, also, ich glaube, ihr seid auch Adobe-Partner mit Basecom, deswegen kann ich mir vorstellen, dass du jetzt auch nicht so mega jetzt hier abhatest darüber, aber
ich glaube, Adobe hat selber erkannt, dass das PWA Studio nicht der richtige Weg ist und aufgrund dessen kommen diese Edge Delivery Services Richtung Commerce zustande. Und das hat, glaube ich, nach der Übernahme von Magento durch Adobe einfach ein bisschen gedauert, dass man diese Transition jetzt überhaupt erst wirklich richtig leben kann. Und ich glaube, das ist jetzt der richtige Start quasi der Verzahnung der Technologien auf Adobe-Seite mit Commerce. Aber ich glaube, das ist einfach das, wo sich viele Agenturen quasi vielleicht schauen müssen, ob sie nach wie vor diesen Weg halt mitgehen wollen oder eben einen anderen Weg verfolgen. Aber das war ja auch schon immer irgendwie in gewissen Maßen so. Also ja. Wir haben jetzt, kann man auch sagen, nie auf PWA Studio gesetzt. Ich glaube, wir haben das einfach so beobachtet am Anfang und uns dann recht früh auch entschieden, wir verfolgen diesen Weg nicht weiter. Haben dann so lange halt mit Luma weitergemacht und dann kam halt Hyva und dann haben wir uns für Hyva entschieden, was für uns der bessere Weg einfach war, der besser funktioniert, sagen aus unserer Sicht. Ja, weil es einfach besser auch zu unserem Tech-Stack passt und weil wir halt auch andere Technologien haben, wollen wir halt auch schauen, dass sie einigermaßen nah beieinander sind und nicht ein Team was komplett anderes macht. Denn wenn ich da jetzt eine Lücke habe in Auslastung, muss ich halt zusehen, dass diese Entwickler was zu tun haben. Und das komplett neu zu enablen, ist halt eine Herausforderung.
Definitiv. Ich habe ja so Munkeleien auch gehört rund um dieses Open-Source-Thema bei Adobe. Und wenn ich das richtig verstanden habe, so habe ich es mir zumindest abgespeichert, ist es wohl so, dass Open Source definitiv eine Rolle spielt. Also ich will ja gar nicht sagen, dass Adobe Open Source nicht auf dem Schirm hat. Ich glaube, wie gesagt, hab diese Munkeleien im Hinterkopf, dass Adobe das sehr wohl auf dem Schirm hat, auch Marketingbudget jetzt allokiert hat, um aktiv Magento Open Source auch weiter zu pushen. Mhm. Das heißt, das Fehlen von Magento Open Source oder Adobe Open Source oder Adobe Commerce Open Source, wie auch immer das dann heißt, auf so einer Adobe Summit ist vielleicht einfach nur der Tatsache geschuldet, dass ein Adobe als solches ein Riesenschiff ist und ein Riesentanker, der sich jetzt erstmal so ein bisschen drehen muss, auch in Richtung Adobe oder auch in Richtung Open Source Magento.
Definitiv.
Das ist bei der nächsten, wie oft kommt die Summit? Ist das jährlich eigentlich?
Ich glaube jährlich, ja.
Genau, da könnte mir gut vorstellen, dass das vielleicht, oder ich würde erwarten, wenn man diese Ausrede gelten lassen möchte, dass das nächstes Jahr dann schon auch in der einen oder anderen Session behandelt wird, das Thema.
Jo, das kann auf jeden Fall gut sein. Muss man einfach abwarten und beobachten. Und dann schauen wir schon, in welche Richtung das geht.
Ich kann noch ein bisschen zu Magento Open Source tatsächlich erzählen. Soll jetzt vielleicht unser letztes abschließendes Thema für heute, aber ich glaube, es ist ganz netter Abschluss nochmal. Außer du willst, hast du noch ein Thema, das du von der Adobe Summit erzählen willst?
Passt du soweit für mich, aber vielleicht wollen wir uns das Thema einfach für die nächste Folge aufsparen und dann war das hier ein guter Teaser.
Das können wir tatsächlich tun.
Dann lass uns das tun. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe einfach einen Anschlusstermin und wir müssen heute mitten am Tag aufnehmen. So ehrlich kann man sein. Ja, aber dann lass uns das Teaser mitnehmen. Danke für deine Zeit, David. Hat mal wieder Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.
Danke dir auch. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.